Ja, vielen Dank. So freundlich haben Sie ja noch nie über mich geredet. Ja, das ist für mich natürlich ein, dass ich das nochmal erleben durfte, hier zu reden. Ich bin hier zum ersten Mal überhaupt in dieser Kathedrale gebildeter Bürgerlichkeit. Oh, als einfacher Arbeiterjunge aus Ostwestfalen, das höchste der Gefühle natürlich. Und als Sie das dann alles so nett gesagt haben, bin ich dann aber doch verlegen geworden, weil es gibt bei mir immer ein Problem. Und ich kriege das auch nicht weg, wenn es einen Anruf gibt, ob ich irgendwann mal referieren soll, und dann ist das noch ganz lange hin. Und ich weiß, dass Sie im vorletzten Jahr zum ersten Mal angerufen haben wegen dieser Vorlesung. Dann denke ich mir immer, sagst du einfach ja, dann hört oder der oder die dann auf, und wer weiß, was bis dahin alles noch passiert, kann die Welt untergehen oder man kann die Universität wieder verlassen oder sonst etwas. Und dann kommt das näher und dann, ich weiß nicht, ob Sie es auch kennen, dann ist es so, dass man das dann machen muss und dann guckt man noch ein paar Tage vorher auf den genauen Titel und stellt fest, dass man überhaupt keine Ahnung davon hat. Weil das ist zwar jetzt so, dass man dann als Parteienforscher gilt, aber das Thema der Gebrauch der Wissenschaft durch die Parteien, das ist also schon denkbar allgemein, oder wie sagt man immer, ein weites Feld. Und meine Intuition oder aus dem, was ich dann doch weiß, eben weil man sich ja jahrelang mit dem ganzen Kram beschäftigt hat, ist, dass das nicht ernsthaft irgendwo schon mal untersucht worden wäre. Ich habe es jedenfalls nicht untersucht, und dann habe ich meine Hilfskräfte gebeten, zu gucken, ob sie irgendetwas finden. Und natürlich haben sie nichts gefunden. Der Termin rückte immer näher. Und dann überlegt man, ob man noch schnell zum Arzt geht oder irgend so etwas. Aber das habe ich nicht gemacht. Ne? Ich weiß, Sie sind sehr streng in solchen Momenten und würden mir das auch nicht verziehen haben. Insofern gucke ich jetzt, dass ich das irgendwie über die Bühne kriege. Aber Sie müssen keine Angst haben, Sie müssen jetzt nicht rausströmen und sich auf eine Parkbank setzen, weil es dann vielleicht auch angenehmer ist. Zwei, drei Sachen sind mir eingefallen, und ich wusste ja, dass ich hier zu reden habe. Insofern dachte ich mir, ich gucke bei Goethe nach, das passt bestimmt. Ne? Goethe macht sich, finde ich, für hier. Aber das kommt noch, Sie müssen sich ein bisschen gedulden. Eine Stunde etwa, dann kommt auch Goethe. Dann mache ich etwas, was meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter enttäuscht hat, dass ich zum ersten Mal seit 10 Jahren mit einem Manuskript arbeite. Sonst mache ich das anders, so wie gerade jetzt. Aber da ist die Gefahr immer sehr groß, dass ich dann tatsächlich zum Kabarett neige. Und da habe ich gedacht, das sei nicht das Richtige für diese Veranstaltung. Es wird ja auch aufgenommen, und wenn man dann so kabarettistische Formulierungen macht und die Gäule gehen mit einem durch, und das ist dann fast immer dann der Fall, dann bleibt das ja über viele Jahre, darüber haben wir gerade gesprochen, dann auch im Internet, und dann wird das wieder verlinkt, und dann ist das alles immer sehr schwierig. Also mache ich das mit einem Manuskript. Ich bin selber ein bisschen neugierig, wie ich das mache, weil ich jetzt auch so ein bisschen lese. Und es kann aber sein, wenn ich nach 4 oder 5 Seiten denke, das ist mir zu doof, dann fange ich doch an, anders zu reden. Also wie gesagt, ich bin jetzt kein Experte für dieses Thema, so wie es vorgegeben war. Insofern halte ich mich in erster Linie eher an diese Rahmenvorgabe der Vorlesungsreihe insgesamt und versuche dann immer punktuell mit den Parteien zu operieren, damit sie nicht vollkommen enttäuscht sind. Aber selbst wenn man das macht, jetzt muss ich noch eine andere Brille aufsetzen, also mit der Vortragsreihe, ist es auch nicht ganz einfach, eine auch nur halbwegs stimmige oder gar empirisch ertragsreiche Antwort zu geben. Mich hat es tatsächlich erstaunt, als ich das in den letzten Wochen gemacht habe. Ich wusste ja schon, es gibt wenig, dass es fast gar nichts darüber gibt, also dass was Parteien eigentlich mit Wissenschaft anfangen, inwieweit ihr Verhältnis da ist. Und es hat mich aus diesem Grunde erstaunt. Frau Krause, Sie haben darauf hingewiesen, dass da vor einer Woche ein Artikel in der FAZ war. Das war ja das Jubiläum des Grundgesetzes, 60 Jahre Grundgesetz. Und da sollte ich was über den Parteienstaat schreiben. Und dann sichtet man, da gab es dann genügend zu, dann sichtet man auch die ganze Literatur. Und dann stößt man eben auf all diese Studien, die von einem wuchernden Parteienstaat reden. Und wenn es einen wuchernden Parteienstaat gäbe, der sich die Staats- und die Gesellschaft insgesamt zur Beute macht, sein Geld daraus zieht, wie man jetzt auch gerade wieder in einer neuen Veröffentlichung von Herrn von Arnim nachlesen könnte, dann müsste in diesem expansiven Zweig sicher dann auch Politikberatung, die ja sich ebenfalls für eine expansive Angelegenheit hält, hineingenistet haben, denn dann könnte man ja eine ganze Menge Geld auch abzocken. Das ist nicht der Fall. Nun hat das meine Sorge, als ich das festgestellt habe, dass es dazu nicht einmal Aufsätze gibt oder mit einer einzigen Ausnahme, zu der ich gleich noch kommen werde, erhöht, wie man nun durch diese Ringvorlesungsverpflichtung durchkommt. Aber zugleich war ich ein bisschen, weil ich bin ja Parteienforscher, habe immer so ein bisschen Angst bei aller Kritik, die man an den Parteien hat, als ein der Gegenstand, wenn es zu kritisch wird, irgendwann mal plötzlich abhanden kommt und die Familie nicht mehr ernährt werden kann. Insofern war ich froh, dass es nicht ganz so war. Denn es zeigte eben, dass die Parteien nicht diese Krag oder dieses Ungeheuer sind, die sich alles in Besitz nehmen. Und zweitens signalisierte die geringe Intensität externer Beratung, dass die Parteien vielleicht doch noch ein wenig zumindest zur genuinen Ausübung ihrer primären Funktion in der Lage sind. Denn Parteien sind ja entstanden als Ausdruck elementarer gesellschaftlicher Konflikte. Und sie boten denen, die in diesen Konflikten verwoben waren, sowas wie Heimat und Schutz. Sie sollten deren Interessen vermitteln und sie dann in den institutionellen Raum politischer Macht hineinvermitteln. Die Parteien hatten, das ist jedenfalls so ihre ursprüngliche Selbstdeutung gewesen, hatten ihren Anhängern, ihren Mitgliedern ihre Erfahrung zu deuten und ihnen Richtung und Ziel zu geben und das, was man vielleicht als Sinnspendung dann bezeichnen könnte, in programmatische Interpretation zu übersetzen. Insofern waren die Parteien in der Moderne also die Instanz, die aus dem Kontext dieser gesellschaftlichen Problemlagen so etwas wie Sinnstiftung, sagte ich schon, Durchschlagskraft und kollektive Mobilisierung herstellen sollten. So gesehen waren Parteien selbst die Experten der politischen Interpretation, waren gesellschaftliche Scouts der Zukunft. Ihre Funktionäre waren über viele Jahrzehnte in ihrem Selbstverständnis die Politikberater der sozialen Basis. In den Hochzeiten der gesellschaftlich tief verwurzelten Parteien mit einem festen Ort, festen Grund und festen Ideengerüst wäre niemand aus diesen Parteien, aber auch außerhalb dieser Parteien auf den Gedanken gekommen, dass man professionelle Deutung oder Beratung von außen beziehen sollte. Es hätte gewissermaßen das Selbstbild dieser Formation als geschichtsmächtige Organisation sozialer Bewegungen mit einer festen Mission fundamental infrage gestellt. Die Parteien dieses hier beschriebenen Typus begriffen sich ja als Avantgardeure des Fortschritts, als Pioniere des Richtigen und des Zukünftigen. Sie verfügten über das ihrer Auffassung nach konstitutive soziale Subjekt und die weltanschauliche Weisheit, hatten daher den Binnenraum zu wahren und zu beschützen und ihn nicht zu gefährden durch Entwürfe von außen oder gar Häresien von Menschen, die man als Abweichende angesehen hätte. Nun muss man zugeben, dass dieser Parteientypus nie die Strukturen der politischen Organisation insgesamt gespiegelt hat, sondern allein derjenigen, die man als subkulturelle Lagerparteien der kulturell eher geächteten oder politisch ausgegrenzten Schichten bezeichnen kann. Das waren am stärksten die Sozialdemokraten über die ersten Jahrzehnte und eine Zeit lang auch die katholische Zentrumspartei. Die sogenannten bürgerlichen Honoratiorenparteien besaßen dagegen stets weniger Organisation und politische Weltanschauung, waren loser verknüpft und offen für Experten, Seiten, Einsteiger und auch Individualisten. Es war sicher kein Zufall, dass die zumindest halb honoratiorenhafte CDU schon unter Adenauer nicht traditionelle Wahlkämpfe organisiert hat, dass sie ihre Manager für Wahlkämpfe schon ganz früh, nämlich in den frühen 1950er Jahre in die USA geschickt haben, damit die dort neue Techniken und Methoden des Wahlkampfes und der Werbung mitbringen sollten. Im Zuge zur Allerweltspartei, wie Otto Kirchheimer später die volksparteiliche Entwicklung generell charakterisierte, verloren die klassischen sozialen Trägergruppen die ehernen Überzeugungen, die überlieferten Rituale und bergenden Zugehörigkeiten von ehedem an Bedeutung, da nun neues Terrain, neue Mitglieder, neue Wähler, neue Optionen hinzugewonnen werden sollten. Und für die Zuwendung zum Neuen brauchte man Ratgeber und Navigateure diesseits des eigenen Milieus. Wie gesagt, die Christliche Union begann damit als erstes, die Sozialdemokraten folgten ungefähr ein Jahrzehnt später. Das war dann das Entree, da sind wir beim Thema, für Politikberater, die sich nicht mehr aus der eigenen Funktionärstradition rekrutierten und reproduzierten. Indes die wissenschaftliche oder universitäre Politikberatung hat davon kaum profitiert. Beziehungsweise und aus einer anderen Perspektive formuliert, die akademischen Politikexperten aus den Hochschulen haben davon auch überhaupt nicht profitieren wollen. Denn, und das ahnen Sie alle hier, wer Parteien berät, gerät in den Verdacht der Nähe. Parteipolitische Nähe allerdings, Parteipolitik überhaupt schlechthin, aber ist im universitären Wissenschaftsbetrieb streng verpönt. Ich bin ja, so wurde ich ja auch vorgestellt, ein Mitglied einer Arbeitsgruppe Parteienforschung hier in Göttingen an der Universität, und es war ein unglaublich schwieriger Akt, diese Arbeitsgruppe überhaupt zu installieren vor einigen Jahren, weil es eine ganze Menge Professoren in den ausschlaggebenden Entscheidungsgremien gegeben hat, die der Meinung waren, dass Parteien kein adäquater Gegenstand wissenschaftlicher Forschung sind. Und insofern hat man sich lange dagegen gewehrt. Und ich denke immer noch, dass viel des Ärgers, den die Parteienforschung auch in den Jahren danach gehabt hat, wir sind ja nicht so furchtbar geliebt worden, damit zu tun, also wie ich finde, mit dem bildungsbürgerlichen Misstrauen, auch Dünkel gegen die Parteiungen, wie es im deutschen Bildungsbürgertum jedenfalls lange hieß. Parteien also sind für die Mehrheit der Sozialwissenschaftler kein sonderlich attraktives Beratungsfeld, weit mehr lockt die Regierungsberatung. Ruft ein Bundesminister an, gar das Kanzleramt, oder ist die Enquete oder irgendeine Enquetekommission des Deutschen Bundestages zu besetzen, dann greifen die Kollegen, wir alle, beherzt zu. Ruft aber ein Bundesgeschäftsführer einer Partei an, wer kennt überhaupt schon ihren Namen, dann ist man sehr viel gebremster, in der Regel winkt man ab. Nicht nur das Renommee der Beratung für Parteien ist gering, auch, weil darüber gibt es ja immer allerhand Geraune, auch die Bezahlung. Die Uniprofs machen das, so höhnte unlängst ein Referent in der SPD-Zentrale in ein Interview mit einem jungen Forscher, für einen Vergeltsgott. Das stimmt nicht ganz, muss ich sagen, weil auch nicht für die Sozialdemokratie, man kriegt immer eine Tasse Kaffee, Kekse. Und bei der CDU, wenn man das überhaupt so generalisieren kann, gibt es auch eine warme Mahlzeit in aller Regel. Vorspeise, Hauptspeise, Pudding. Nur bei den Grünen gibt es immer nur Wasser. Das ist tatsächlich so, das ist wirklich wie das Klischee. Die verbreitete Außenansicht ist ja, dass die Parteizentralen sehr mächtig sind und über Riesenmengen an staatlichen Zuwendungen verfügen. Daran ist nicht viel richtig. Der Forschungsetat der beiden Volksparteien in ihren Hauptquartieren umfasst weniger als der Sachetat, über den wir verfügen und dass Sozialwissenschaftler üppig ausgestattet sind. Das wird wohl auch in diesem Raum keiner ernsthaft behaupten. Jedenfalls Parteien sind überhaupt nicht dazu in der Lage, Aufträge für wissenschaftliche Expertise zu erteilen, Erhebungen durchzuführen, irgendeine Form der empirischen Studie zu betreiben. Auch deshalb sind Parteien nicht sonderlich interessant für Politologen, nicht für Soziologen und für die anderen Universitätsfächer, die ja viel, viel verwöhnter sind als wir, ganz zu schweigen. Überdies, Parteien wollen ja, wenn sie Ratschlag wollen, eben Ratschlag für Kampagnen, für Taktiken und Strategien des Machterwerbs und Machterhalts. Aber das stößt sich, wie wir wissen, mit dem Ethos der meisten Wissenschaftler. Infolgedessen fließt das Geld, was den Parteizentralen für den Postenberatung zur Verfügung steht, in die kommerzielle Politikberatung. Also Kampagnenberater, Werbeexperten, Plakatdesigner, Fotografen und natürlich die Kommunikationsspezialisten. In Wahlkampfzeit wird da übrigens natürlich auch, das ist trivial, erheblich geklotzt danach, also wenn die Wahlen vorbei sind, wenn es im Grunde genommen auch wieder um die Analyse oder die ruhige Reflexion geht, dann wird eisern gespart. Reflexionsrunden mit Experten aus den Universitäten machen viel, viel weniger die Parteien, sondern in erster Linie die parteinahen Stiftungen. Ob diese parteinahen Stiftungen, also Ebert-Stiftung, Adenauer-Stiftung, Naumann-Stiftung, ob die das in Absprache oder auf Zuruf mit den Parteizentralen machen, in irgendeiner kohärenten Form, das weiß man nicht, weil nichts ist schwieriger, als Auskunft zu bekommen über diese Dinge von Mitarbeitern in solchen Stiftungen, denn da gab es, wie Sie wissen, vor einigen Jahren viele Skandale und der Strafbestand der versteckten Parteienfinanzierung droht. Das heißt, die hüllen sich hermetisch in Schweigen. Wir wissen, dass die Stiftungen wichtig sind für den politischen Prozess, aber ansonsten wissen wir wenig. Darüber gibt es so gut wie keine Forschung. Im Übrigen jedoch für Parteien, die über staatliche Regierungsmacht verfügen, also über Regierungsapparate, sind sowohl die Parteizentralen wie auch die politischen Stiftungen nicht sehr wichtig. Die haben ihre eigenen Stäbe mit ungleich mehr Personal und Ressourcen als die ja doch relativ mickrige Kuh, die man jeweils in den Parteizentralen hat. Man kann das besonders gut sehen, wenn man nach Bayern schaut. Dort hat sich zumindest bis 2008 alles bei der CSU in der Staatskanzlei abgespielt. Dort wurde die Hans-Seidel-Stiftung, die gar nicht schlecht ist, aber jedenfalls von der Staatskanzlei niemals befragt, und die Parteizentrale in der Nymphenburger Straße erst recht nicht. Andersrum, man darf es nicht übertreiben. Natürlich gibt es nicht ganz wenige, auch renommierte Ordinarien der Politologie, die man, wenn man mal dort in der Gegend herumläuft, auch in Parteizentralen sieht. Denn schließlich sind natürlich auch Parteivorstandsmitglieder häufig Staatssekretäre, Minister, manchmal ja auch Kanzler oder Kanzlerin. Und so lässt sich vielleicht eine Brücke schlagen zwischen der Parteiberatung hin zur Regierungsberatung. Interessant ist, so hat gerade die bisher wohl einzige Untersuchung, die es überhaupt zur Politikberatung in Parteien gibt, gezeigt, dass besonders in der SPD-Zentrale die Ablehnung, ja die Verachtung, die kalte Verachtung gegenüber den universitären und zugleich teleaktiven Politologen ungeheuer ist. Man nehme diese Leute, so wurde ausgesagt, nicht mehr ernst, denn man könne von denen, genannt werden Politikwissenschaftler aus Mainz, Duisburg, Berlin, nicht Göttingen, Mainz, Duisburg, Berlin, kaum was lernen. Ganz falsch finde ich es nicht, ehrlich gesagt. Allein in Programmdebatten und Programmkommissionen aber werden deren Ratschlag und vor allem natürlich auch deren Formulierungshilfe gesucht. Und da wendet sich die SPD gern an Wolfgang Merkel, Thomas Mayer, Jutta Almendinger, Wolfgang Schröder, Frank Decker, früher auch, immer noch ein bisschen, aber früher mehr, Fritz Scharf. An den Diskussionen über christdemokratischen Zukunftsvorstellungen sind oft Ludger Kühnert, Werner Weidenfeld, Renate Köcher und keineswegs selten Ulrich Beck beteiligt. Insgesamt also ist die Politikberatung weniger Parteien als vielmehr exekutivlastig. Als Konsultation der Exekutive aber hat die Politikberatung seit der zweiten Hälfte der 90er Jahre, wie es also heißt, Konjunktur. Ein Eldorado ist Deutschland sicherlich nicht, wie beispielsweise die USA oder Großbritannien, wo die Thinktanks, wie man weiß, ja doch eine hoch einflussreiche Position in der politischen Entscheidungsfindung innehaben. Aber es ist sicherlich hier erheblich mehr als zum Beispiel in Frankreich. Seinen Anfang hat der Beratungsaufschwung besonders in den späten 60er und frühen 70er Jahren genommen, zur Zeit also des Planungsgrundvertrauens, schon in der Großen Koalition, dann auch zu Beginn der sozialliberalen Koalition. Eine ganze Reihe der heute viel belobigten und verehrten Nestoren der Politikwissenschaft und der Soziologie, die auch zuletzt hier zum Teil in Berufungskommissionen saßen, haben ihre bemerkenswerte Karriere ganz vornehmlich der gezielten und institutionellen Patronage von Horst Ehmke und auch Volker Hauff zu verdanken, worüber allerdings damals schon wenig geredet wurde und heute wird es auch nicht thematisiert. Denn nur wenig von dem, was die damals jedenfalls jungen Leute erfolgreich umsetzen konnten, flaute der erste Boom der wissenschaftlichen Politikberatung ab. In den folgenden 20 Jahren stagnierte das Gewerbe, doch spätestens mit dem Umzug der Bundesregierung von Bonn nach Berlin kehrte das große Versprechen der Politikberatung zurück. Angeblich befinden sich derzeit rund 600 wissenschaftliche Politikberatungsunternehmen in der Bundeshauptstadt. Bekannt ist das Wissenschaftszentrum in Berlin, übrigens auch auf Horst Ehmke zurückgehend. Der Beratungsmarkt ist derzeit heiß, das wird aber hier wahrscheinlich schon häufig genug gesagt worden, ist heiß umkämpft. Die exekutiven Aufträge bringen in der Tat viel Geld. Und es ist hier, wie in solchen Fällen immer, neben seriösen Anbietern, nicht nur aus dem universitären Bereich, gibt es eine Reihe von windigen Gestalten, die eben das gesamte Beratungsgewerbe ziemlich in Misskredit gebracht haben. Doch insgesamt steht der Nutzen oder gar die Notwendigkeit der Politikberatung nicht zur Debatte. Im Gegenteil, so die Formulierung, die vermute ich, ich war bisher noch nicht da in dieser Reihe, hier häufig auch gefallen ist: Gesellschaften sind komplexer geworden, die Zeiten sind komplexer geworden, und insofern ist der Beratungsbedarf gestiegen, denn Politik alleine, so heißt es, auch aus der, oder gerade aus der Wissenschaft, könnte das viele Wissen inzwischen nicht mehr überschauen, nicht gewichten, nicht bewerten. Insofern braucht es für die höhere Rationalität und Entscheidungssicherheit der politischen Führung eben die Hilfe und den Rat ausgewählter Experten. Aber leicht sei die Verständigung nicht zwischen Politik hier und Wissenschaft dort. Es würden, so heißt es immer wieder, zwei Welten aufeinander prallen. Die einen sind die Macher und die anderen die Theoretiker. In der gegensätzlichen Wahrnehmung der jeweiligen Seiten, also die einen sind die puren Machtopportunisten und die anderen, das kennen Sie alle, sind die weltfremden Bewohner im Elfenbeinturm. Man spricht in der Tat eine andere Sprache, denkt in anderen Kategorien und handelt in anderen Zeitstrukturen. Es ist in der Tat insbesondere seit dem Herbst 2008 nicht schwer, eine ganze Anzahl von Politikern zu finden, die sich höhnisch und abfällig über Universitätsprofessoren äußern. Im Moment sind vor allem die Ökonomen dran, die sich prognostisch ständig geirrt haben. Aber ebenso leicht finden wir dann hier unter Wissenschaftlern eine ganze Anzahl von Menschen, die sofort immer traurige Lieder über die Beratungsresistenz der Politiker vortragen. Nun mögen Sozialwissenschaftler, wie wir wissen, nicht, wenn solche Differenzen gewissermaßen menschelnd erklärt werden, gleichermaßen als Sprachverständigungsprobleme zwischen den Praktikern hier und den Grüblern dort. So haben sich die Sozialwissenschaftler also begierig der systemtheoretischen Erklärungen des Soziologen Niklas Luhmann bedient, der ausgeführt hat, dass die modernen Gesellschaften sich in autonome Subsysteme ausdifferenzieren, in der je eigene Rationalitäten, eigene Logiken existieren, die den Logiken der anderen Systeme widersprechen und auch nicht so richtig zur Kommunikation oder gar zu einer fruchtbaren Form der Kooperation zu verbinden sein. Einfacher ausgedrückt, es geht in der Politik um Macht, in der Wissenschaft, so heißt es, um Wahrheit. Noch einfacher ausgedrückt, hemmungslose Machtgier hier und tiefe Wahrheitssuche dort lassen sich schwer harmonisieren. So jedenfalls legitimieren die meisten Wissenschaftler ihren Abstand zur Politik. Ich gebe zu, ich habe gerade mit jemandem gesprochen, der mein Lehrer in Bielefeld an der Universität war. Also das heißt, ich habe in Bielefeld studiert, auch bei Luhmann. Ich konnte schon damals mit den Luhmannschen Systemaphorismen nicht viel anfangen. Den Wahrheitsanspruch der Wissenschaft halte ich allerdings in der Tat für pharisäerhaft. Natürlich geht es in der Universität handfest und brutal auch um Interessen, um Renommee, natürlich auch ein bisschen um Macht. Es geht um Geld, um Einfluss, um Reputation, um Rang und Bedeutung, und es ist nicht ganz selten so, dass auch hier Intrigen geschmiedet werden, Seilschaften geknüpft werden und Netzwerke. Denunziationen lanciert und, wie wir teilweise wissen, auch manipuliert. Verteilungskämpfe werden ausgefochten und natürlich wird auch ganz handfest Lobbyarbeit bei der Politik gemacht zur Finanzierung von Projekten und Instituten. Mit Wahrheit hat das alles wenig zu tun, mit Einfluss hingegen eine Menge. Jetzt will ich bildungsbürgerlich werden und zitiere Friedrich II., der in einem Brief vom 18. Oktober 1752 schrieb: Ich hatte immer geglaubt, dass das Studium der Weisheit weise machen müsse. Ich gebe zu, dass ich mich getäuscht habe. In Wirklichkeit bemerkt man in keinem Beruf oder Stande so viele jämmerliche Zänkereien, so viele verleugnerische Beschuldigungen und so viele verschwenderisch beredte Beleidigungen wie unter den Männern der Wissenschaft. Übrigens, auf meinem Gebiet der Politikwissenschaft wüsste ich häufig genug überhaupt nicht, was eigentlich wahr ist und was nicht wahr ist. Also ich würde es eher als mein Credo ansehen, als Lehrer von Studierenden, sie sensibel zu machen für die Heucheleien der Wahrheitskünder. Früher nannte man das Ideologiekritik. Hier bin ich übrigens ganz einer Meinung mit Friedrich August von Hayek, der die Anmaßung von Wissen kritisiert. In einer gewissen Weise liegt hier auch die Achillesferse aller politischen, aller wissenschaftlichen Politik, und übrigens auch des Anspruchs der Wissensgesellschaft schlechthin. Die Annahme, dass man durch die Produktion von Mehrwissen eine höhere Rationalität verbindlicher Entscheidung herstellen kann, dürfte in der Tat trügerisch, zumindest problematisch sein. Die Politik ist durch die Wissensvervielfältigung der letzten 2-3 Jahrzehnte sich ihrer nicht sicherer und im Handeln nicht zielstrebiger geworden, sondern, wie wir wissen, auch ängstlicher, eher und entscheidungsärmer. Denn jedes Wissen multipliziert Nichtwissen, auch nicht beabsichtigte Resultate von Wissensanwendung, oftmals auch mit hohen Risikofolgen. Auch das relativiert, ja negiert das Wahrheitsversprechen der Wissenschaft. Und überdies, alle kennen auch das, ist hier der eine Experte, antwortet sofort der Gegenexperte, gibt es hier die eine Expertise, kommt sofort der Alternativvorschlag, alles im Gewande strenger Wissenschaftlichkeit. Kurzum, es gibt die eine Wahrheit nicht. Die Wahrheit der einen ist nicht die Wahrheit der anderen. Was den einen klugen Köpfen einsichtig erscheint, werden die anderen trotz gleichermaßen hoher Intelligenz unbegreiflich finden. Denn natürlich leben wir nicht in einer sozial und normativ unstrittigen Rationalität. Überhaupt, wie rational ist die Rationalität? Unterschiedliche Menschen mit unterschiedlichen Erfahrungen, unterschiedlichen Lebensgeschichten haben unterschiedliche Rationalitäten, auch Wahrheiten, besonders wenn es um gesellschaftliche Entwürfe geht. Auch Rationalität wird subjektiv ausgelegt durch verschiedenartige Perspektiven, soziale Orte und kulturelle Werte der Betrachter und Interpreten. Auch vermeintliche Wirklichkeiten werden konstruiert, und das keineswegs emotionsfrei, nicht allein durch den puren, verlässlichen, objektiven Verstand. Im Übrigen gibt es nicht die geringste rationale Begründung dafür, dass allein Rationalität Gesellschaften voranbringt, sie humaner, friedlicher, gerechter, tüchtiger oder auch poetischer, musischer, literarischer, leidenschaftlicher, nachsichtiger macht. Die Geschichte kennt mindestens ebenso genügend viele Beispiele barbarischer Rationalität. Das hat auch Auswirkungen auf Beratung. Jetzt zitiere ich dann doch Goethe. Es ist mit dem Ratgeben ein eigenes Ding, sagte Goethe im Gespräch mit Eckermann. Und wenn man eine Weile in der Welt gesehen hat, wie die gescheitesten Dinge misslingen und das Absurdeste oft zu einem glücklichen Ziele führt, so kommt man wohl davon zurück, jemanden einen Rat erteilen zu wollen. Im Grunde ist es oft von dem, der einen Rat verlangt, eine Beschränktheit. Und von dem, der ihn gibt, eine Anmaßung. Man sollte nur Rat geben in Dingen, in denen man selber mitwirken will. Bittet mich ein anderer um guten Rat, so sage ich wohl, dass ich bereit sei, ihn zu geben, jedoch nur mit dem Beding, dass er versprechen wolle, nicht danach zu handeln. Daher bleibt die Frage, inwiefern, ob überhaupt Wissenschaft, Politik zielgerichtet und empirisch gesichert anleiten kann und soll. Und das hat nicht nur mit den Ambivalenzen des Wissensherstellungs- und Vermittlungsprozesses zu tun, es ist auch die Folge der Enthierarchisierung von Politik, da hat Luhmann dann, denke ich, doch schon recht. Der zentrale Steuerungsort im Zentrum einer Kapitale, von der aus die Gesellschaft durchregiert werden soll, wie das ja Frau Merkel 2005 vorhatte, gibt es nicht mehr. Im gestanzten Jargon der Politologie pflegt man von multiplen Akteuren in Verhandlungssystemen zu sprechen. Heißt also, etliche Vetospieler tummeln sich in der Arena und man bewirkt meistens nur etwas, wenn man sie von Fall zu Fall zu einer Kommunikation und ihre Interessen, wenn man sie koppelt, so würden es, glaube ich, wohl die Soziologen sagen. Gezielt jedenfalls geht da wenig generalstabsmäßig, steuern lässt sich nichts, planvoll gestalten ebenfalls nicht. Zwar lieben Politiker, auch politische Kommentatoren in den Medien, das Geraune über Strategie, doch geht es sonst wohl nirgendwo oder kaum irgendwo so wenig strategisch zu, wie in der Politik, sieht man vielleicht von Wahlkampfzeiten ab. Auch das ist ein Grund, warum Politiker den Professoren, ob nun aus Heidelberg oder sonst woher, misstrauisch gegenüberstehen. Politiker verlassen sich auf ihre Intuition, ihren Gefahreninstinkt, ihre Möglichkeitssinn. Sie handeln als Situationisten und nicht als Konzeptionalisten. Für Parteien, zu denen ich explizit was sagen sollte, gilt all dies erst recht. Parteien sind ebenfalls nicht sachrational zu leiten. Mein Kollege Peter Lösche charakterisiert Parteien gern als lose, verkoppelte Anarchien. Er meint damit, dass der Binnenbetrieb von Parteien sich keineswegs streng vernünftig an Machtkriterien orientiert, sondern oft dazu dysfunktional ist, amateurhaft, introvertiert, an Geselligkeiten oder sowas Ähnliches ausgerichtet. Parteien mögen zwar zuweilen kluge und auch weitsichtige Strippenzieher oben haben, aber auch die besitzen keine Handhabe, die Mitglieder auf Einstellungen und Verhaltensweisen, also auf Losungen und Kampagnen festzulegen. Sie besitzen ja überhaupt keine Form der Disziplinierung oder Sanktionsmöglichkeiten, selbst der Motivationsmöglichkeiten sind da wenige. Auch hier stoßen wir also auf Grenzen sachrationaler Strategiebildung und somit Politikberatung. Hierbei lässt sich wenigstens in den gegebenen Grenzen beraten. Was muss ein Wissenschaftler können und leisten, um seinen politischen Adressaten zu erreichen. Auch hier tun sich rasch Grenzen auf, in diesem Falle subjektiv, vor allem für den Wissenschaftler, der als Berater mit seinem Ethos des unabhängigen Forschers und gründlichen Denkers in Konflikt gerät. Denn schließlich taugt zur Beratung nur der, der auch die Eigeninteressen des zu Beratenden am Erwerb und der Bewahrung von Macht anerkennt, ja, dem beratenden Tun in der Tat voraussetzt. Denn er findet nur Gehör, wenn er Sachfragen und Machtfragen zu verknüpfen weiß, zumindest ihre Bedeutung für das Politische mitreflektiert. Er muss wissen, wie es im politischen Geschäft zugeht, muss die Winkelzüge und Nichtgradlinigkeiten des politischen Prozesses kennen, wenn er Empfehlungen anbietet. Man ist dann nicht mehr lediglich Wissenschaftler. Man steht mit einem Fuß schon in der Politik. Denkt mit anderen Personen, die oft ohne wissenschaftlichen Hintergrund sind, darüber nach, wie man Mehrheiten sammelt, wie man taktisch vorgeht und das vielleicht durchaus seriös begründete Vorhaben gegen die Projekte der anderen durchsetzt. Schließlich erwartet Politik den Rat darüber, was wie zu tun ist. Auch das ist in diesem Umgang fast unvermeidlich, ein Stück Identifikation. Ist dem Berater der Wertehimmel, die Mentalität des Beraten und seiner politischen Formation gänzlich fremd, dann kann nun wird sich daraus keine gedeihliche Beziehung entwickeln. Immer noch hat Politik mit Emotionen, Weltanschauung, Überzeugung zu tun. Sie bilden eine Prämisse eben auch für den Einfluss des wissenschaftlichen Politikberaters. Doch das ist es auch hier nicht allein. Stimmt die persönliche Chemie zwischen dem Berater und dem Beraten nicht, dann entsteht kein Vertrauen und kein fruchtbares Arbeitsverhältnis. Politologen beschäftigen sich in der Regel nicht mit solchen persönlichen Dingen, dabei sind sie elementar. Spitzenpolitiker sind misstrauische Menschen, müssen das auch sein. Sie stehen unter jeder weiß das unfreundlicher, sezierender Dauerbeobachtung der Öffentlichkeit wie keine andere Berufsgruppe. Ein kleiner Fehler, eine ungeschickte Redewendung kann sie je die Karriere kosten. Daher suchen gerade sie intime Runden von Vertrauten oft langjährig bewährter Art. Auf Verschwiegenheit sind sie angewiesen. Eitle Selbstdarsteller, und das können Professoren nun mal häufig sein, sind ihnen unerträglich, bedeuten auch eine Gefahr für ihre eigene öffentliche Position. Ein Berater, der sich nach außen selbstgefällig als Berater geriert, eignet sich im Grunde nicht. Als Faustregel kann man sogar sagen, je bekannter ein Berater in der Öffentlichkeit ist, desto geringer dürfte seine wirkliche Bedeutung sein. Natürlich neigen auch Politiker dazu, nicht dazu, unangenehme Informationen und Belehrungen zu mögen, dergleichen sei, sagt eine amerikanische Historikerin, nur allzu menschlich und unter Staatschefs weit verbreitet. Wurde nicht der Überbringer schlechter Nachrichten von antiken Königen oft hingerichtet? Schließlich, Spitzenpolitiker sind gehetzte Menschen, stehen unter Zeit- und Termindruck. Eine schriftliche Expertise, die sie erreichen soll, darf nicht mehr als 3 Seiten etwa umfassen. Und sie muss immer hochaktuell ausfallen. Wissenschaftler arbeiten bekanntlich anders. Ihre Studien dauern, sie differenzieren aus und werden am Ende lang und länger. Auch deshalb sind beide Berufsgruppen, Politiker hier, Uniprofessoren dort, überwiegend nicht gut aufeinander zu sprechen. Natürlich, es gibt schon Grund, dass Wissenschaftler im Umgang mit der Politik auf der Hut sein sollten. Macht hat unzweifelhaft etwas Verführerisches, wenn man nicht aufpasst, Korrumpierendes. Wer glaubt, das Ohr der Kanzlerin zu haben oder eines mächtigen Ministerpräsidenten, der wird mehr zum Père Joseph in einer grauen Eminenz im Schatten des Kardinals als zum unbestechlichen Wahrheitssucher. Dennoch übertreiben darf man es auch hier wieder nicht. Servile Schmeichler aus dem Universitätsbereich werden in der Politik eher verachtet als gefördert. Willem Hennis hat bereits 1962 in einem Vortrag darauf hingewiesen, in aller Beratung steckt ein autoritatives Element. Insofern, als wir von niemandem Rat annehmen geneigt sein werden, den wir nicht in der Frage, um die es geht, als Autorität anerkennen. Wer als devoter Parteisoldat bekannt ist, wird gerade auch von Spitzenleuten der Partei nicht sehr ernst genommen. Natürlich bedient sich die Politik der Wissenschaft, verfährt dabei instrumentell, selektiv, bricht aus den Argumentationssträngen der Wissenschaft das heraus, was ihren eigenen Handlungen nutzt und was diese Handlungen legitimiert. Aber eine spezifisch politische Kodierung, um noch einmal bei Luhmann zu bleiben, ist es nicht. Auch Wissenschaftler untereinander können sich gutachterliche Gefälligkeiten erweisen und sie tun das auch. Die berühmt-berüchtigen Evaluationen der letzten Jahre wurden im universitären Sektor ebenfalls kalt und selektiv dazu benutzt, Gewichte zwischen den Instituten zu verschieben, die einen zu protegieren, die anderen zu schwächen oder gar abzuwickeln. Wir alle erinnern uns gut. Und da war es am Ende eher die Politik, die die unterschiedlichen Perspektiven, die es auch in der Wissenschaft hierzu gab, ausbalancierte, den universitären Machtspielchen entgegenwirkte. Insofern sollte man nicht so ängstlich sein, wenn Wissenschaft und Politiker oder Politik aufeinanderstoßen, instrumentalisiert nicht der eine vollständig den anderen. Ihr wisst, sie können beide Schaden nehmen. Sie können sich aber auch befruchten, wechselseitig voneinander abschöpfen, lernend am Ende dort nicht mehr stehen, von wo sie ursprünglich ausgegangen sind. Das nennt man einen diskursiven Prozess. Übrigens ist es noch gar nicht so lange her, da forderte die Wissenschaft den Primat vor der Politik. Sie wollte nicht Gehilfin, sondern Herrin der gesellschaftlichen Entwicklung sein. Auch die oft als technokratisch bezeichnete Politikberatung ging von einer solchen Rangfolge aus. Das war die Zeit, als naturwissenschaftliches Denken in die Sozialwissenschaften einzog, als Empirie und Objektivität gleichgesetzt und in Kontrast zu stimmungsabhängigen, da im Kern irrationalen, zum Optimum jedenfalls nicht fähigen Politik gesetzt wurde. So entstand der Anspruch, dass Wissenschaft die Politik aufzuklären habe, dass die Wissenschaft zwischen den von ihr identifizierten Ursachen und den deduzierten Zielen den im Prinzip einzig richtigen Weg mit den alleingültigen Instrumenten vorzuschlagen habe. Diese gebieterische Pose, welche Alternative, den Dissens und den Eigensinn, ja letztlich sogar die Bedeutung kontroverser politischer Debatten ausschließt, hat sich besonders der frühere Bundeskanzler Gerhard Schröder gern zunutze gemacht, um mithilfe solcher apodiktischer Postulate der Wissenschaft seine Politik als einzig mögliche im Alternativlose zu legitimieren und sie gegen die dann sich zunächst sträubenden eigenen Parteifreunde durchzusetzen. Ein solches Politik- und Wissenschaftsverständnis macht gleichsam die ganze Gesellschaft zur gefügigen Markt- und Marionette eines kleinen Netzwerkes von Eliten und Exzellenzen. Da ist in den letzten 9 Monaten einiges entzaubert worden. Auch Parteien hat die Expertenhybris nicht in jedem Falle gut getan. Ende der 1990er Jahre, Anfang dieses Jahrhunderts, haben die Parteien sich von Kommunikations- und Medienexperten fit machen lassen, wie es in jenen Jahren hieß. Die Professionalität sollte die innerparteiliche Laiendemokratie und Ineffizienz ablösen. Doch hat dies die Erosion der Mitgliederparteien weiter beschleunigt, hat viele frühere Aktivisten, die in diesem Konzept nicht mehr vorkamen, entmutigt, demotiviert. Der professionelle Anschlag auf die Amateure war insofern keineswegs professionell, jedenfalls bewirkte er vielfach das Gegenteil von Schlagkraft und Mobilisierung. Ein Grund dafür war sicher übrigens auch die Sprache, die die Professionellen der Politikberatung in das Politische hineingebracht haben. Sie alle Wir kennen ja die scheußlichen Plastikbegriffe, diese unsäglichen Müllschluckerworte: Innovation, Optimierung, Ressource, Synergie, Profilbildung. Die Politikverdrossenheit der letzten Jahre ist gewiss im hohen Maße auch eine Verdrossenheit gegenüber der Sprache, welche dem Volk aus der Belle Etage der Exzellenzen und Eliten entgegendröhnte. Leicht und eine lineare Strecke ist wissenschaftliche Politikberatung nicht. Denn inzwischen handelt es sich ja gar nicht mehr um ein Zwiegespräch der beiden Systeme Politik und Wissenschaft, sondern als dritte Figur spielen noch die Medien mit, die ebenfalls eine innere Logik herausgebildet haben, die nicht den Kernanliegen und Rahmenbedingungen von Wissenschaft und Politik in allem entspricht. Auch und gerade Medien verfahren selektiv mit Expertenwissen, verwenden vor allem die rasch zu dramatisierenden Seiten der Forschung, wechseln noch schneller das Thema als die Politik. So fürchten Wissenschaftler in der Regel die Medien mehr noch als die Sphäre des Politischen, obwohl hier, also in den Medien, ein Forum besteht, mit dessen Hilfe an der Politik vorbei zumindest passagenweise aufklärend Themen lanciert werden können. Ich bin mir sicher, dass auch hier unter Ihnen in der Aula genügend Zuhörer sind, die jetzt in diesem Augenblick denken, dass es doch besser für die Wissenschaft sei, die Hände ganz von der Politik und den Medien zu lassen. Aber kann, sollte ein Politikwissenschaftler das wirklich? Kann ein Politikwissenschaftler das Feld meiden, in dem Meinungen sich bilden, Auseinandersetzungen erfolgen, Entscheidungen vorbereitet werden, Politik also gemacht wird? Wie will er seine Studierenden, die sich ja in ihren Praktika bereits als Vorbereitung für ihren Beruf in Fraktionen, Ministerbüros, Zeitungsredaktionen, Fernsehstudios, Verbändesekretariaten begeben, adäquat ausbilden, wenn er von all diesen Tätigkeitsräumen buchstäblich nicht die geringste Ahnung hat? Für mich ist mein Fach in der Tat eine normative Aufforderung, Studierenden Demokratie und politische Prozesse, wie sie sich nun mal abspielen, zu erklären, ja, sie zur Urteilsfähigkeit durch Skepsis und Engagement zu bewegen. Ich möchte, dass sie sich in das Getümmel der realen Politik und der realen Öffentlichkeit begeben mit der Reflexionsfähigkeit und den Kenntnissen, die sie im Studium gelernt und erworben haben und die sie durch ihre Praxiserlebnisse immer wieder erweitern und neu trainieren, auch korrigieren und modifizieren werden sollen. In der Tat, der Glaube an Wahrheiten, finalen Erkenntnissen dürfte in diesem Vorgang gründlich erschüttert werden. Doch für schlecht und unvernünftig halte ich das nicht.